Systemsprenger. Plus 15.
15 Minuten mit euren Fragen und Erfahrungen zusätzlich zur regulären Folge. Hier zum Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und in diesem Fall mit den Erfahrungen zu eskalierenden Kindern und Jugendlichen von einer Ärztin in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie schreibt darüber: Im klinischen Alltag lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. A. Jüngere Kinder, die in massiven Wutanfällen Eltern oder Betreuer körperlich angreifen und Gegenstände zerstören. B. Jugendliche, die sich selbst verletzen, immer wieder suizidale Krisen entwickeln und häufig abhängig sind. In beiden Fällen können stationäre Aufenthalte sinnvoll sein, etwa wenn ungeklärte psychiatrische Faktoren wie ein nicht mediziertes ADHS eine Rolle spielen. Oft besteht jedoch keine klare medizinische Indikation, da die Hauptprobleme eher pädagogischer oder sozialpsychiatrischer Natur sind. Herr Baumann, was heißt Hauptproblem sozialpsychiatrischer Natur?
Das ist eine ziemlich interessante Frage. Weil Sozialpsychiatrie ja eigentlich nichts anderes bedeutet, als es ist Psychiatrie, aber mit einem sozialräumlichen Ansatz. Wie leben Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrem Alltag, in ihren Lebensbedingungen? Also es gibt zum Beispiel sozialpsychiatrische Pflegedienste, sozialpsychiatrische Versorgung über die Gesundheitsämter, damit Menschen mit psychischen Erkrankungen wohnen und leben können. Für viele Menschen ist nicht die Frage, wie korrigieren wir ein Symptom, sondern für viele Menschen stellt sich die Frage, wie müssen Lebensbedingungen geschaffen sein? Das war das, was wir in der Hauptfolge zum Thema Autismus thematisiert haben. Es hilft einem Autisten nicht, in eine Klinik zu kommen und 6 Wochen einen extrem strukturierten Alltag in der Klinik zu erleben, der übrigens auch für die meisten Menschen mit Autismus-Spektrum-Problematiken einen Overload darstellt. Aber selbst wenn es ideal wäre, ist nichts gewonnen, wenn er danach zurück in eine Welt kommt, in der die Schule mit 28 Kindern, Pausen, Lärm, einem Hall in der Klasse und Geruchsbelästigung durch eine gegenüberliegende Schokoladenfabrik oder sowas besteht. So, nicht? Und von daher wäre sozialpsychiatrische Natur wahrscheinlich eher so gedacht, wenn die Lebensumstände außerhalb der Klinik nicht passen, dann hilft die Klinik gar nichts. Ähnlich pädagogischer, wenn die Eltern ein Erziehungsverhalten an den Tag legen, was dem Kind keine Regulationsmechanismen zeigt, dann kann natürlich so ein klinischer Aufenthalt schon in der Diagnostik helfen, aber er wird dann das Problem nicht lösen. Wobei wir da ja, das hatten wir in unserer Child-to-Parent-Violence-Folge schon mal thematisiert, wirklich schwere Übergriffigkeit gegen die eigenen Eltern nicht einfach nur fehlende Erziehung ist. So, solche Dinge landen dann doch eher mal in der ambulanten psychiatrischen Versorgung, wo man einfach mal denkt, so jetzt positionier dich doch einfach mal, das würde deinem Kind einfach Klarheit geben. Aber das ist das, was sie hier beschreibt, dass sie sagt, genau dieses Phänomen, es gibt Kinder, da haben eine klinische Geschichte, die müssen wir einschätzen, die müssen wir vielleicht medikamentös einstellen oder aber wir haben Phänomene, da kann man therapeutisch was tun, aber häufig ist es eben doch so, da liegt der Hase gar nicht im Pfeffer und dann können wir mit dem Kind arbeiten und es funktioniert sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut und wir entlassen es und das Chaos geht von vorne los.
Aber heißt das jetzt, wenn man sich diesen Teil der Mail eben durchliest, dass die meisten Kinder in der Psychiatrie eigentlich am falschen Ort sind?
Das sagt sie ja nicht. Sie spricht hier ja, so habe ich die Mail verstanden, auch gerade durch diese Zweiteilung, die sie anspricht, von eskalierenden Kindern und Jugendlichen. Mhm. Das ist ja auch in der Psychiatrie nicht die größte Menge. Mhm. Sondern sie spricht von den Kids, die wirklich aus massiven Eskalationen heraus in die Klinik kommen oder aber auch in der Klinik für massive Eskalationen sorgen. Und da hat sie 2 Gruppen und ich finde das ganz spannend. Bei den Jüngeren ist es die Fremdaggression, bei den Jugendlichen die Eigenaggression. Das heißt, aus der Sicht der Klinikärztin, die Jugendlichen mit Fremdaggression, die landen dann nicht mehr in der Klinik. Die sind irgendwo anders, weil die gibt es ja auch. Die Kinder mit selbstverletzendem Verhalten, die gibt es auch, sind sehr wenige. Aber sie spielen in ihrer Realität noch nicht die primäre Rolle. Das zeigt auch noch mal, wie der Fokus sich verschiebt. Bei jüngeren Kindern gucken wir sehr stark auf die Fremdaggression und bei älteren Kindern gucken wir eher auf die Autoaggression. So, das zeigt auch noch mal, wie sich da Dinge verschieben. Ich vermute, die Jugendlichen mit Fremdaggressionen, die sie nicht mehr sieht, sind die Kinder mit Fremdaggressionen, die da waren und wo irgendwann das System kapiert hat, ein Klinikaufenthalt ist nicht das, was uns jetzt weiterhilft und deswegen kommen sie dort nicht mehr an.
Jedenfalls war es jetzt wie beim Alten und Neuen Testament ganz gut, am Originaltext eine zweite Exegese noch zu haben, diese Baumann-Exegese in diesem Fall, um zu einem tieferen Verständnis gelangen zu können. Es geht aber noch weiter in diesem Text. Die Ärztin schreibt weiter, diese, also die Hauptprobleme pädagogischer oder sozialpsychiatrischer Natur, lassen sich im hochstrukturierten Kliniksetting kaum nachhaltig lösen, insbesondere wenn der die Jugendliche dort in der Luft hängt. Hinzu kommt, dass diese Aufnahmen in der Regel nicht freiwillig erfolgen, sondern über Paragraph 1631b BGB oder die landespsychiatrischen Gesetze. Entsprechend gering ist die Bereitschaft der Jugendlichen, an Veränderungen mitzuwirken. Konflikte und Eskalationen sind nahezu vorprogrammiert. Nicht selten enden sie in Isolationen oder Fixierungen, die sowohl für die Jugendlichen als auch für die betreuenden Teams belastend und potenziell traumatisierend sind. Herr Baumann, Freiwilligkeit, darüber haben wir in der regulären Folge schon gesprochen. Und wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dann ist doch eigentlich ein unfreiwilliger Klinikaufenthalt für Kinder und Jugendliche oft zum Scheitern verurteilt, oder?
Ja, verurteilt, ist der höchste Risikofaktor. Das ist ähnlich, wie wir in der Jugendhilfe sagen müssen, ein Hilfestaat, der beginnt mit einer Inobhutnahme gegen den Kindeswillen, hat das höchste Risiko zu scheitern. Und dasselbe gilt für die Klinik auch, weil Compliance neben der Ressourcenorientierung, das sind die beiden großen Wirkfaktoren von Therapie. Das haben viele Studien belegt. Welche Therapie sie machen, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist Compliance des Patienten, Beziehung zum Therapeuten, stimmt die Chemie, und gelingt es in der Therapie, Ressourcen zu aktivieren und nicht nur Symptome zu reduzieren. Wir wissen auch, dass gerade Einrichtungen, die unter 1631 BGB, das ist dieser Paragraph, den ich schon oft zitiert habe, wo das Familiengericht die Unterbringung gegen den Willen eines jungen Menschen genehmigt. Und in allen diesen Einrichtungen gibt es ein höheres Gewaltrisiko der Patienten untereinander. Das gilt in der Jugendhilfe, das gilt vor allen Dingen in der Justizvollzugsanstalt, das gilt aber auch in der Psychiatrie, dass das Gewaltpotenzial der Patienten untereinander erheblich ist, weil sie alle mit diesen Problemen kommen, auf engstem Raum und gar keine anderen Ventile haben.
Wir haben ja über Krisensituationen als Grund in der Psychiatrie zu sein, auch in der regulären Folge schon gesprochen. Aber ja, wie passt denn Freiwilligkeit mit Elternrechten und Krisensituationen zusammen?
Das ist ein sehr spannender Prozess, den wir immer wieder beobachten. Es gibt junge Menschen, die kommen gegen ihren Willen irgendwo hin und denken sich, gut, mache ich das Beste draus. Das heißt im Prinzip, sie unterwerfen sich der Zwangsstruktur der Psychiatrie freiwillig. Das sehen wir schon, dass Jugendliche nach 2-3 Tagen zum Ergebnis kommen, eigentlich doch ganz cool hier. Vor allen Dingen ist es cooler, wenn ich mitarbeite, als wenn ich gegenarbeite. So, gerade bei diesen hocheskalierenden jungen Menschen, die die Ärztin hier beschreibt und unter der Anwendung von Zwangsaufnahmen beschreibt, ist aber genau das eben oft nicht der Fall, sondern die bleiben in einer, habe ich doch gewusst, dass ihr alle scheiße seid und weswegen ich hier nicht her wollte, Haltung. Und blocken dann natürlich einiges ab. Und was sie dann ja am Ende des Zitates beschreibt, und das finde ich sehr interessant, weil das natürlich eine Spirale ist. Der junge Mensch ist gegen seinen Willen da, leistet Gegenwehr. Der Zwang provoziert Gegenwehr, also mehr Zwang. Und dann dreht man sich in diese Spirale rein. Es kommt dann zu immer häufigeren Fixierungen, zu Dauerfixierungen, zu langfristigen Fixierungen. So, und ich bis hin zu, ich habe junge Menschen kennengelernt, die über Tage fixiert waren. Das sind natürlich so Prozesse, wo man sagen muss, dann ist man in einer Spirale drin. Und da würde ich der Kollegin uneingeschränkt zustimmen. Da gibt es Kinder und Jugendliche, die das als völlig traumatisierend wahrnehmen. Und trotzdem gelingt es den Institutionen nicht. Und das ist die wichtige gesellschaftliche Frage, die wir uns stellen müssen in allen Settings, in denen Zwang angewendet wird. Wie kommen wir aus dieser Spirale raus, auf Verweigerung des Zwangs nicht mit noch mehr Zwang zu reagieren, bis wir in einer Spirale drin sind, wo es nur noch ein Gewaltakt ist. Und das erleben Jugendliche, das haben wir in der Folge über Gewalterleben in Institutionen thematisiert. Wir haben heute viele Querverweise drin. Das erleben Jugendliche als Gewalt. Es gibt nicht wenige Jugendliche, die kommen aus geschlossenen Settings auch und gerade aus Psychiatrien und haben das als Gewalt erlebt.
Die Ärztin hat noch mehr geschrieben, das nehmen wir auch noch mit. Sie schreibt, je länger der Aufenthalt, umso mehr Gewalterfahrung wird der eskalierende Jugendliche machen und umso schwerer die Suche nach einem geeigneten Wohnort. In der Praxis entsteht häufig ein belastendes Ping-Pong zwischen Eltern bzw. Wohngruppen und Klinik. Beide Seiten sind oft erleichtert, wenn der Jugendliche gerade nicht bei ihnen ist. Ein Gefühl, das die Jugendlichen sehr deutlich wahrnehmen. Für die Stationsteams und MitpatientInnen ist es wiederum extrem schwierig, wenn eskalierende Jugendliche über lange Zeiträume untergebracht sind. Aufenthaltsdauern von bis zu 2 Jahren mit Unterbrechungen kommen durchaus vor. Die zugrunde liegende Angst ist meist, dass der Jugendliche sich selbst oder anderen etwas antun könnte, wenn man ihn entließe. Diese Sorge ist nicht immer unbegründet. Gleichzeitig entsteht bei mir der Wunsch, dass irgendjemand den festgefahrenen Kreislauf durchbrechen solle, auch wenn damit Risiken verbunden sind. Meist wären dies die Eltern, doch auch diese möchten oft die Verantwortung nicht tragen. So kann der Jugendliche sich über Jahre kaum entwickeln. Herr Baumann, wenn wir da gerade auch an die reguläre Folge denken, die Fallgeschichte, wenn wir an Carina denken, das begründete Risiko ist bei so einem Verlauf, dass das Kind stirbt, weil irgendwann ein Suizidversuch erfolgreich ist. Den festgefahrenen Kreislauf zu durchbrechen hieße also für Eltern und Fachkräfte demnach manchmal dieses Risiko in Kauf zu nehmen?
Das sind die Fragen, mit denen wir eben tatsächlich nicht fertig sind. Bei Selbstverletzungen, ja, da stehen wir im Zweifelsfall vor dem Risiko, da müsste man zum Ergebnis kommen, wir gehen jetzt eine Entscheidung ein, die potenziell dazu führen kann, dass etwas passiert, was wir nie wieder zurückgedreht kriegen. Ein erfolgreicher Suizidversuch oder auch eine lebensgefährliche Verletzung, die ein lebenslang folgend Schäden bei sich trägt. Gerade auch im Jugendalter sehen wir viele missglückte Suizidversuche, die zu schweren körperlichen und geistigen Behinderungen führen können. So, das ist ein Risikofaktor. Haben wir in anderen Bereichen auch. Ähnliche Problematiken habe ich in meiner Arbeit sehr oft bezüglich von Drogen diskutiert. Wenn wir jetzt auf einen akzeptierenden Umgang mit Konsum übergehen, riskieren wir das völlige Übergehen in ein kriminelles System oder aber auch riskieren wir Konsummuster, die im Zweifelsfalle lebenslängliche Beeinträchtigungen mit sich bringen können. Das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und bei Fremdaggressionen ist es fast noch ein bisschen kribbeliger, weil da entscheide ich nicht nur über den Menschen, wo ich sage, okay, wenn er so absolut nicht will, riskiere ich das, sondern ich riskiere die Gesundheit des Opfers. Wie viel Zwang darf ich anwenden, um ein potenzielles Opfer zu schützen? Und wie viel Risiko müssen wir auch eingehen, weil wir als Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen nicht leben wollen? Ich sage ja immer etwas augenzwinkernd, die niedrigste Straßengewalt hatten wir zurzeit während der Corona-Pandemie, weil während des Lockdowns, da hatten wir kaum Gewalt in Deutschland. Aber so wollen wir ja nicht leben. Nee. Das heißt, ein gewisses Ausmaß an Risiko tragen wir immer.
Aber wie komme ich aus diesem Kreislauf raus, den die Ärztin beschrieben hat?
Genau, das Phänomen an der Geschichte ist, wir bräuchten einen Diskurs, der fachübergreifend im Prinzip einen ethischen Diskurs, der uns unterstützt darin, Entscheidungen zu treffen, die dieses Risiko einkalkulieren. Ich kenne einen Podcast von einer interessanten Richterin, die zum Thema Jugendstrafrecht einen sehr, sehr schönen Podcast macht und die immer sagt, lieber 10 Schuldige nicht verurteilt als einen Unschuldigen inhaftiert. Das ist ein Wertmaßstab. Es gäbe Menschen, die das anders beurteilen würden. So, und wir brauchen Wertmaßstäbe. Wie viel Gewalt dürfen wir anwenden, um einen Schaden, einen erfolgreichen Suizid zu verhindern? Wie viel Gewalt dürfen wir anwenden, um ein vielleicht auftretendes Ereignis einer schweren Körperverletzung zu verhindern? Das ist ein ethischer Diskurs, den wird nicht der Psychiater alleine beantworten, den wird nicht die sozialpädagogische Fachkraft im Jugendamt alleine beantworten. Sie werden aber mit diesen Fragen meistens alleine gelassen.
Und es wird ja auch nie ein einfaches Handbuch geben dürfen im Sinne gruseligster praktischer Ethik.
Genau. Wenn man aus solchen Spiralen aussteigen will, dann bräuchten wir einen breiten interdisziplinären Diskurs. Ich sage nicht gesellschaftlich weiten, sondern das sind schon Fachkreise, die das entscheiden müssen. Aber da müsste man schon mal überlegen, wie man einen Diskurs aufstellt, in dem man sich solche Entscheidungen auch legitimiert. Weil als Einzelperson so eine Entscheidung zu treffen, die ist schon wirklich, das geht schon wirklich an die Substanz und da muss man dann schon überlegen, wer tut's.
Die Person, die gerade verantwortlich ist.
Im Zweifelsfalle ja. Und wenn sie Glück hat, schafft sie ein Netzwerk. Also das habe ich erlebt. Das ist zum Beispiel das Jugendamt, Familiengericht und noch eine externe Moderation sich zusammensetzen und sagen, so, wir machen jetzt mal. Da geht es wirklich um Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dass das so Prozesse sind, die sind häufiger als wir denken.